Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Demonstrieren gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Zehntausende haben das am Wochenende schon in Berlin und Potsdam gemacht, gestern in Essen. Und in ganz Deutschland geht es weiter. Und das kann einiges bringen, sagt Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick.
Es kommt nicht nur darauf an, zu wählen, es kommt auch nicht nur darauf an, zu denken und zu fühlen, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft herzustellen, die eben schützt.
Was diese Gemeinschaft mit Blick auf die nächsten Wahlen erreichen kann, das ist unser erstes Thema hier im frischen Update-Podcast vom 16. Januar. Außerdem schauen wir, was Nordkorea damit erreichen will, dass es Südkorea nun zum Feind Nummer 1 erklärt. Und wir sammeln Schiri-Sticker. Ab heute liegt nämlich das neue Panini-Sammelalbum am Kiosk über Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des deutschen Profifußballs. Und auch DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel ist auf einem der 216 Sticker verewigt.
Ich werde mir, denke ich, auch ein Album holen und ein bisschen tauschen. Ich finde, das ist eine total gelungene und witzige Aktion. Deswegen bin ich da auch mit dabei, ja.
Das und mehr hier in den nächsten gut 20 Minuten. Mein Name ist Ilka Knigge. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
Deutschlandfunk Nova.
Heute in Köln und in Würzburg, am Donnerstag in Mainz. Termine für Demos gegen Rechtsextremismus. Die werden gerade überall angekündigt. Vielleicht habt ihr euch auch schon einen Tag rausgesucht, an dem ihr an eurem Wohnort dabei sein wollt. Dort, wo schon Demos waren, da haben die Leute gesagt, ich will hier ein Zeichen setzen.
Als diese Recherche rauskam, hat es mich total umgehauen und ich habe gemerkt, ich bin einer von den Leuten, die es zu wenig tun. Ich habe mich geschämt und ich habe gemerkt, ich muss unbedingt was tun.
Wir werden betroffen, wenn Leute mit Migrationshintergrund vertrieben werden sollten und deswegen muss man kommen.
Ich finde es auch wichtig, dass von allen, aus allen Altersgruppen Leute hergekommen sind und gerade stehen für das, was wichtig ist.
Aber bringt auf die Straße gehen am Ende wirklich was? Weil wer AfD wählen will, der ändert doch deshalb vielleicht auch nicht seine Meinung, oder? Fragen, die ich jetzt klären kann mit Andreas Zick. Er ist Konflikt- und Gewaltforscher an der Uni Bielefeld. Herr Zick, was glauben Sie, warum gehen die Leute jetzt auf die Straße bei dem nasskalten Wetter in ganz Deutschland, obwohl ja eigentlich schon lange bekannt ist, dass Teile der AfD rechtsextrem sind?
Ich glaube, sie gehen jetzt auf die Straße, weil mit dieser Recherche ein neues Bild entstanden ist. Und das Bild heißt, es gibt einen Plan. Es gibt einen konkreten Plan. Es gibt Hinweise, es gibt Figuren, mächtige, einflussreiche Personen. Das sind ja Leute aus der AfD, aus der Werteunion. Das sind mächtige, einflussreiche Rechtsextreme wie Söllner. Und die schmieden einen Plan und der ist sehr konkret. Und der umfasst eben genau das, was vorher im ideologischen Bereich war. Und ich glaube, das ist jetzt immer näher auch an andere politische Verhältnisse ranrückt, die Wahlen stehen an. Das motiviert viele Menschen, das haben wir auch gerade gehört, total umgehauen, hat eine der Demonstrierenden gesagt. Und das ist genau der Punkt. Also es kommt so an den Punkt, wo ich denke, nee, jetzt ist das nicht mehr einfach nur, jetzt ist es nicht mehr weich, das ist nicht im ideologischen Bereich und das wird schon irgendwie gut gehen.
Aber was kann das bringen, auf die Straße zu gehen? Weil ich habe es eben schon gesagt, die Leute, die AfD wählen, die lassen sich doch davon wahrscheinlich nicht beeindrucken.
Nein, und das müssen sie auch überhaupt nicht. Ich glaube, es geht darum, vor allen Dingen bei den Protesten, dass diese Zivilgesellschaft sich ja immer neu organisieren muss. Gerade dann, wenn es um demokratische Grundwerte und Normen geht. Und wir identifizieren uns vielleicht auch, aber Zivilgesellschaft ist vielseitig, ist vielschichtig. Wir haben mittlerweile Rechtsextreme, die definieren, was Zivilgesellschaft ist. Und das muss sich organisieren. Das heißt, das braucht dann tatsächlich einen Anlass, das braucht auch ein Ziel. Und das ist so eine Protestveranstaltung, in der dann auch ein Konsens gefunden werden muss. Und dieser Konsens, es gibt einen Plan. Und egal, ob wie unterschiedlich wir sind, diesen Plan akzeptieren wir nicht.
Das heißt, Sie sagen auch, so eine Gesamtstimmung kann sich vielleicht durchs Demonstrieren drehen. Also ich meine jetzt sowas wie rassistische Kommentare in der Öffentlichkeit, die scheinen ja normaler geworden zu sein. Sowas könnte man dann vielleicht wieder zurückdrehen.
Also es war ganz wichtig, Black Lives Matter, als Menschen auf die Straße gegangen sind. Das ist ja auch für die Zivilcourage. Wir sagen gerade bei Rassismus, wir brauchen Zivilcourage. Als Bürgerinnen und Bürger der Zivilgesellschaft sind wir Zivilcourage zu zeigen. Und das muss sich immer wieder sichtbar herstellen. Das muss auch über Medien vermittelbar sein. Wir brauchen auch mittlerweile bei Protesten eben die medialen Bilder. Und das stellt sich darüber her. Das war bei Black Lives Matter. Das ist dann aber auch eingebrochen. Wir brauchen aber eben immer wieder Grundnormen und Werte. Und Dazu brauchst dann solche Protestgeschehen, die zeigen, es kommt nicht nur darauf an zu wählen, es kommt auch nicht nur darauf an zu denken und zu fühlen, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft herzustellen, die eben schützt.
Ist da denn eine neue Art des Widerstands gegen Rechtsextremismus erkennbar, der vielleicht auch nachwirken könnte, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Wahlen blicken?
Also das müssen wir tatsächlich jetzt mal sehen. Wir haben gemerkt, als wir im letzten Jahr unsere Studie veröffentlicht haben über das Eindringen rechtsextremer Einstellungen in die Mitte, dass vielen Menschen klar geworden ist, Mensch, ich sage dort etwas Rechtsextremes, aber habe da noch nie drüber nachgedacht. Wir sehen jetzt, dass die Parteien in der Mitte auch nochmal sich abgrenzen gegen rechts. Auch dazu braucht Parteien, braucht Politik immer wieder das Bild, dass Menschen das nicht mittragen. Mhm. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Die Zivilgesellschaft, so wie wir uns sie vorstellen, die um ihre demokratischen Grundwerte und Normen kämpft, die hat abgenommen. Gerade junge Menschen sind gar nicht mehr so mobilisierbar wie früher. Also die Jugendstudien zeigen, dass viele junge Menschen Politik gar nicht mehr so wichtig und relevant finden. Wir haben mittlerweile Proteste
in sozialen Medien. Trotz der großen Klimademonstrationen und allem? Okay.
Ja, aber das hat ja auch leider dann immer dazu geführt, dass dann bestimmte Klimaproteste sehr stark dann fokussiert wurden und man sich abgearbeitet hat an Klimaklebern. Das alles hat der Argwohn, auch gerade gegenüber jungen Menschen, der ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Und das macht es jungen Menschen total schwer, dann auch eine Rolle zu finden und zu sagen, ja, ich gehe auf eine Straße, aber für welche Gesellschaft eigentlich? Das ist ein bisschen abhanden gekommen. Und jetzt merken wir mit Rassismus und mit den ganzen Krisen und auch mit sozialer Ungleichheit, wir wissen heute mehr über Reiche und Arme, das wird sichtbar, dass es jetzt tatsächlich mit Blick auf die Wahlen hier um die Zukunft der Demokratie geht. Und das ist gerade der Punkt, an dem wir sind.
Sagt Andreas Zick. Er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Und wir haben darüber gesprochen, was die vielen Demos gegen Rechtsextremismus gerade bringen können. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt eine gute Nachricht. Und zwar bei dem, was wir essen. Nahrungsmittel in Deutschland, die sind nur wenig mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln belastet. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das hat Tests ausgewertet. Nur jetzt heißt es da bei denen wenig Rückstände. Also da sind schon Rückstände da. Was das genau bedeutet, das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Was wurde denn da untersucht?
Ganz unterschiedliche Lebensmittel, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und wenn wir uns jetzt mal einzelne Sachen rausgreifen wollen, bei Karotten, Kartoffeln, Äpfeln, Erdbeeren, Spargel, da gibt es schon seit Jahren kaum noch zu hohe Rückstände von Pestiziden, aber es gibt halt so ein paar Sorgenkinder. Es gab Proben von Tee, Bohnen, Kräutern und Hülsenfrüchten, so ein paar, da wurden schon die Grenzwerte überschritten. Mhm. Jeder fünfte Kräutertee zum Beispiel hat zu hohe Werte.
Nicht gut.
Ganz krass ist es bei Chiasamen, ne, die man schön ins Müsli da macht. Und da war mehr als die Hälfte der Proben über dem EU-Grenzwert.
Bei Obst und Gemüse, da ist das ja wahrscheinlich auch abhängig davon, was man auf dem Teller hat, oder?
Ja, es gibt so mi-mi-mi-empfindliche Sorten, die schnell verderblich sind. So frische Beeren, Aprikosen, Birnen, Tomaten, Paprika. Da wird in der Regel mehr Pflanzenschutzmittel gesprüht als bei so robustem Obst und Gemüse. Kohl, Kartoffeln, Möhren, Wurzelgemüse. Da ist es in der Regel weniger belastet.
Also außer jetzt viel Kartoffeln essen. Was können wir da machen?
Immer gut. Abwaschen kann man machen. Ich habe mit Susanne Köhler gesprochen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die hat diese Zahlen ausgewertet und als Biochemikerin sagt sie, waschen ist immer eine gute Idee.
Schon aus hygienischen Gründen sollte Obst und Gemüse vor dem Verzehr generell gewaschen werden. Denn neben anhaftenden Pestiziden können ja auch noch Mikroorganismen oder Viren und andere Schadstoffe auf der Schale sitzen, die durch Waschen in jedem Fall reduziert werden.
Bei Pestiziden ist es halt leider so, dass die auch in der Pflanze sind, ne? Und nicht nur auf der Schale. Ganz weg kriegt man die also nicht. Aber man kann sagen, na, dass man so die Hälfte an Rückständen schon weggewaschen kriegt. Abkochen würde übrigens nur begrenzt was bringen, weil Pflanzenschutzmittel auch hitzebeständig sein können. Also abgesehen davon kannst du ja auch nicht irgendwie deine Gurke abkochen für einen Gurkensalat.
Nee, das schmeckt nicht. Was kann das für Folgen haben, wenn wir über diese Lebensmittelpestizide aufnehmen?
Das kann krank machen. Pflanzenschutzmittel sind ja erstmal ein Gift und das kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und langfristig kann es auch Hormonstörungen auslösen. Das Immunsystem wird beeinträchtigt. Möglicherweise kann es auch zu einem höheren Krebsrisiko führen. Da gibt es auch Studien zu. Jetzt muss man sagen, die moderne Landwirtschaft für die breite Bevölkerung, die kommt aktuell nicht ohne Pestizide aus. Das heißt, wir werden damit irgendwie schon in Berührung kommen. Deshalb gibt es auch diese EU-Grenzwerte, die uns schützen sollen. Und Biochemikerin Susanne Köhler, die sagt, selbst bei Chiasamen, so viel können wir eigentlich gar nicht essen, dass das wirklich gefährlich wird.
Nee, das wären schon wirklich erhebliche Mengen. Das macht keiner. Das würde man auch, glaube ich, von der Verdauung her nicht verkraften. Also, ehe man da eine wirklich gefährliche Menge zu sich nimmt, also solche Chiasamenmengen, die kann man gar nicht zu sich nehmen und wie gesagt auch gar nicht verdauen.
Überdosis Chiasamen wollen wir auch nicht.
Nein, das wollen wir nicht. Auf was können wir denn noch achten, damit wir so wenig Pestizide wie möglich essen?
Regional, saisonal und bio. Das hört man ja immer wieder, ne, wenn es auch um so Nachhaltigkeit geht. Aber das ist auch gut für unsere Gesundheit. Weil Obst und Gemüse, das Saison hat, das kann natürlicher wachsen. Also da brauchst du nicht so viel fremde chemische Hilfe. Bei Bio ist es ja sowieso auch begrenzt. Im Schnitt zum Beispiel ist konventionell angebautes Gemüse 150 Mal mehr belastet als Biogemüse. Mhm. Und jetzt wollen wir mal die deutschen Bauern loben, nämlich im deutschen Obst und Gemüse hat man kaum Rückstände von Pestiziden über den Grenzwerten gefunden. Außerhalb des Landes und vor allem außerhalb der EU deutlich mehr.
Obst und Gemüse von Umme Ecke hat wenig Rückstände von Pestiziden, das ist eine gute Nachricht. Und die Infos hatte Christian Schmidt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Asyl zu bekommen in der EU, das ist ja gar nicht so einfach. Die Menschen müssen nachweisen, dass sie dort, wo sie herkommen, verfolgt worden sind. Etwa aufgrund ihrer Religion, ihrer politischen Überzeugung oder weil sie eben einer bestimmten sozialen Gruppe angehören. Andere Gründe, warum Menschen auch Angst um ihr Leben haben und fliehen, die fallen da eben einfach nicht runter. Aber es kommt jetzt ein weiterhin zu. Häusliche Gewalt. Aglaya Dane aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Dazu gab es heute ein Urteil des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs. Was steht drin?
Ja, die Richterinnen und Richter haben den Flüchtlingsschutz von Frauen gestärkt. Sie haben nämlich gesagt, auch Frauen gelten als soziale Gruppe. Und wenn die in ihrem Herkunftsland wegen ihres Geschlechts körperliche oder seelische Gewalt erleiden, dann ist das potenziell auch eine Art von Verfolgung. Auch wenn die eben nicht vom Staat ausgeht oder von Behörden, sondern von Privatpersonen. Und das heißt dann im Umkehrschluss, dass häusliche oder sexuelle Gewalt auch anerkannte Fluchtgründe sein können.
Wie ist es denn zu diesem Urteil gekommen?
Hintergrund ist der Fall einer Frau, die in Bulgarien um Asyl gebeten hat. Sie ist Kurdin mit türkischem Pass und sie hat den bulgarischen Behörden gesagt, dass sie von ihrer Familie zwangsverheiratet worden sei. Ihr Ehemann habe sie geschlagen und bedroht und daraufhin habe sie sich scheiden lassen. Jetzt aber befürchtet sie, dass, wenn sie eben zurück in die Türkei muss, dass sie dort von ihrer Familie getötet wird.
Und die bulgarischen Behörden haben ihren Asylantrag abgelehnt.
Genau, die Gerichte dort haben gesagt, in Bulgarien, nee, häusliche Gewalt, das ist kein Verfolgungsgrund, das können wir nicht gelten lassen. Und jetzt ist der Fall eben vor dem EuGH nochmal beleuchtet worden und die Richterinnen und Richter in Luxemburg, die haben jetzt klargemacht, dass sie das anders sehen.
Das heißt, die Klägerin kann jetzt in Bulgarien bleiben.
Das ist noch nicht klar. Über den Fall der Frau in Bulgarien entscheiden die Gerichte immer noch dort. Mhm. Sie müssen aber auf Grundlage der Rechtsprechung des EuGH entscheiden. Und das wird eben auch in anderen Fällen so sein jetzt in Zukunft. Also das EuGH-Urteil schafft die Basis, aber im Einzelfall entscheiden dann nationale Gerichte. Es ist möglich, dass Frauen, die wegen häuslicher Gewalt geflohen sind, in der Zukunft in der EU häufiger als Flüchtlinge anerkannt werden. Aber in anderen Fällen kann es auch sein, dass sie etwa nur subsidiären Schutz bekommen.
Erklär das bitte nochmal. Was ist subsidiärer Schutz?
Das ist eine andere Form von Flüchtlingsschutz, wo die Behörden schon anerkennen, dass ein Mensch in der Heimat in Gefahr wäre, auch vielleicht ja, das Leben in Gefahr wäre. Aber die sagen eben, die Behörden, naja, ein anerkannter Asylgrund besteht nicht. Und dann bekommen die Menschen subsidiären Schutz, das heißt, sie dürfen bleiben, aber kürzer als anerkannte Flüchtlinge und sie haben auch weniger Rechte.
Aber das habe ich richtig verstanden, dieses Urteil, das kann auch für Frauen, die in Deutschland Schutz suchen, die Situation verbessern.
Ja, in Teilen schon. Also das sagt zumindest Peter von Auer von der Hilfsorganisation Pro Asyl. Er sagt, in Deutschland hätten die Gerichte in den letzten Jahren schon oft zugunsten von Frauen entschieden, die in ihrer Heimat Gewalt, auch häusliche Gewalt erlebt haben. Aber trotzdem ist dieses Urteil ja wichtig und auch entscheidend, weil es einfach mehr Klarheit schafft und das europaweit.
Häusliche Gewalt kann Anlass sein, Frauen in der EU als Flüchtlinge anzuerkennen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Aglaya Dane aus den Nova Nachrichten hat uns die Hintergründe erklärt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es scheint so, als ob Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die nächste Eskalationsstufe im Konflikt mit dem Nachbarn Südkorea einläuten will. Gestern hat er verkündet, Südkorea zum Feind Nummer 1 erklären zu lassen. Und das will er sogar in der Verfassung Nordkoreas verankern. Welche Folgen das für die Region haben könnte, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Elisabeth Saw. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Nordkorea bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Saw, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll jetzt gesagt haben, wir wollen keinen Krieg, aber wir haben nicht die Absicht, ihn zu vermeiden. Was soll uns das sagen?
Das soll uns in erster Linie sagen, dass Nordkorea keine Angst hat, sondern im Gegenteil bereit wäre, einen Krieg zu führen, dass sie gewappnet sind, eine Eskalation mit Südkorea oder auch mit den USA und bereit stünden für einen Nuklearkrieg sogar. Und das ist, wenn man in die längere Geschichte schaut von Nordkoreas Rhetorik und außenpolitischen, sicherheitspolitischen Verhalten, eine gewisse Taktik, dieses Spiel mit der Eskalation, mit dem Risiko der Eskalation, um zu zeigen, dass auch wenn man vielleicht militärisch eigentlich der unterlegenere Partner ist, gerade was Nordkorea und USAs gemeinsame militärische Stärke angeht, dass man sich trotzdem nicht sozusagen als Opfer sieht, sondern klar bereit wäre für einen Krieg.
Südkorea als Staatsfeind Nummer 1, dazu werden Behörden geschlossen, die für Dialog und Kooperation mit Südkorea zuständig waren. Ist eine friedliche Wiedervereinigung damit für immer vom Tisch?
Das ist zumindest das, was das nordkoreanische Regime gerade vermitteln will, und das ist ein harter Schlag vor allem ins Gesicht, wenn ich das so sagen darf, von allen Progressiven in Südkorea, die eben über Versöhnung, Aussöhnung und eine friedliche Wiedervereinigung gerne in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft eigentlich mit Nordkorea sprechen wollten, im Sinne von beide Koreas sind immer noch in irgendeiner Art und Weise ein Brudervolk und vielleicht könnte man zumindest den Kriegszustand, der eigentlich noch existiert seit dem Koreakrieg, überwältigen und zumindest zu einer friedlichen Koexistenz kommen mit einer späteren Wiedervereinigung als große Überschrift. Aber ja, was jetzt Nordkorea vollzieht, nicht nur rhetorisch, sondern auch, wie Sie gerade beschrieben haben, durch das Schließen von gewissen Behörden, sind die Aussichten dafür sehr, sehr geschmälert. Und das alles vor dem Hintergrund, also das Timing ist hier sehr interessant, weil im April diesen Jahres in Südkorea Parlamentswahlen stattfinden werden.
In den letzten Wochen hat Nordkorea immer wieder Raketentests durchgeführt und ballistische Raketen in Richtung Südkorea und Japan abgeschossen, auch vorgestern wieder. Das Ziel langfristig könnten nukleare Langstreckenraketen sein. Was weiß man denn über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm?
Man weiß einiges über Nordkoreas Atomwaffenprogramm. Interessanterweise, weil Nordkorea auch gerne Bilder hierzu veröffentlicht, eigene Statements macht und gerne Kim Jong-un vor allen möglichen Raketentests wie auch Raketenfabriken zeigt. Also da kann man einiges ableiten. Und Nordkorea hat mittlerweile, also 2024, schon ein sehr diverses Arsenal an ballistischen Raketen, aber auch Marschflugkörpern, und unter ballistischen Raketen sind wirklich alles dabei, von Kurzstreckenraketen, die ganz Südkorea abdecken können, bis zu Mittelstreckenraketen und auch Langstreckenraketen, die sei es Guam, eine wichtige US-Militärbasis, wie auch das Festland der USA erreichen können.
Ja.
Da haben die Nordkoreaner viel investiert und auch viel, viel gezeigt.
Aktuell ist ja die nordkoreanische Außenministerin für Gespräche in Russland. Es wird schon länger über Waffendeals zwischen den beiden Ländern gesprochen. All diese Entwicklungen zusammengenommen, bereitet Nordkorea da eventuell einen Krieg vor?
Ich glaube, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, ob Nordkorea sich wirklich oder wirklich einen eigenen Krieg plant. Wie wir am Anfang kurz besprochen hatten, will Nordkorea natürlich bereitstehen für einen Krieg, für eine Eskalation und dann auch einen Krieg zu gewinnen. Ich glaube, die Gespräche zwischen Nordkorea und Russland jetzt sind sozusagen ein weiterführende Gespräche, die man letztes Jahr schon begonnen hat. Letztes Jahr waren sie eher zwischen den militärischen Counterparts sozusagen. Jetzt kommt sozusagen protokollmäßig die Diplomaten hinterher. Aber genau, die Waffendeals führt man schon seit mindestens 2022, seit Beginn Russlands Kriegs in der Ukraine. Und wir haben ja schon einige Lieferungen beobachten können, beziehungsweise den Einsatz von nordkoreanischer Artillerie wie auch Kurzstreckenraketen in der Ukraine genutzt von Russland schon gesehen. Mhm. Also da sind die Geschäfte schon am Laufen. Und genau, das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, ob jetzt Nordkorea seinen eigenen Krieg vorbereitet, sondern eher damit zu tun, dass Nordkorea damit ja auch Geld verdient, beziehungsweise sich ein bisschen Know-how für ihre eigenen Waffenprogramme vielleicht von den Russen damit kaufen können, sozusagen.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat verkündet, Südkorea zum Feind Nummer 1 erklären zu lassen. Was das für die Region bedeutet, darüber habe ich mit Elisabeth Zor gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Nordkorea bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergesst einfach mal Messi, vergesst Musiala oder Kane. Bühne frei für Felix Brüch, Bibiana Steinhaus oder jemanden wie Dennis Aitekin. Denn ab heute, da liegt das neue Panini-Sammelalbum am Kiosk. Und zwar über Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des deutschen Profifußballs. Das hat es noch nie gegeben. Ist ja auch ein schöner Start. So ins Fußball-EM-Jahr 2024. Und darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit der DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel. Sie ist selbst auf einem der 216 Sticker verewigt. Hallo Frau Michel.
Hallo.
Haben Sie das Sammelalbum heute schon irgendwo liegen sehen?
Ja, tatsächlich war ich heute Morgen am Bahnhof und habe dann schnell mal im Kiosk geschaut, ob es da schon liegt. Und tatsächlich war es auch da. Also ich habe es schon gesehen.
Sammeln Sie denn auch Bilder, also um sich auch selbst schön ins Album zu kleben?
Ja, also ich werde mir, denke ich, auch ein Album holen und ein bisschen tauschen. Ich finde, das ist eine total gelungene und witzige Aktion. Deswegen bin ich da auch mit dabei, ja.
Ist das für Sie auch eine schöne Wertschätzung Ihres Berufs?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist zum einen eine Wertschätzung, aber es zeigt einfach auch nochmal so unser Hobby so ein bisschen und auch die schönen Seiten daran und was das alles beinhaltet. Und deshalb finde ich, dass es wirklich schön ist, dass es das jetzt auch in so einem kompakten Album zu sehen ist.
Auf der Packung, da steht ja drauf Faszination Schiri. Was ist denn für Sie die Faszination am Schiedsrichterin sein?
Es hat ganz viele unterschiedliche Seiten. Also zum einen kommt man ja in der Schiedsrichtergruppe rein, man bewegt sich in den eigenen Kreisen, man lernt viele neue andere Schiedsrichter und Personen kennen. Man hat da quasi so seine eigene Schiedsrichterfamilie, in der man sich ja total wohlfühlt oder ich mich zumindest sehr wohlfühle. Und auch einfach Spiele zu leiten, das Gefühl zu haben, dass man dazu beiträgt, dass hier heute guter Fußball gespielt werden kann oder ein gutes Spiel zu sehen ist und man einfach ein Teil davon ist. Das finde ich am faszinierendsten daran.
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben es aber nicht immer so leicht, nicht im Profifußball, aber auch nicht im Amateurbereich. Viele wurden da ja in den letzten Jahren mit Gewalt konfrontiert und immer weniger wollen deswegen auch Fußballspiele pfeifen. Kann da so ein Sammelalbum vielleicht für mehr Nachwuchs sorgen?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Album rundet ja im Grunde genommen das Jahr der Schiris ab, was der DFB letztes Jahr ausgerufen hatte. Und das ist eine von vielen Aktionen, die daraus entstanden sind. Und man hat jetzt gesehen, dass die Zahlen im letzten Jahr zum ersten Mal seit langem wieder gestiegen sind. Deswegen glaube ich, dass dieses Album auf jeden Fall auch seinen Teil dazu beiträgt, unsere Schiedsrichterzahlen vielleicht wieder ins Positive zu drehen.
Sagt DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel. Sie ist eine von 216 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die auf Stickern verewigt sind. Seit heute kann man diese Sticker am Kiosk bekommen und dann ins neue Panini-Sammelalbum kleben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.